Nach noch einigen vergeblichen Versuchen änderte Cedric seine Taktik. Er zog sich ein wenig zurück, so dass ihn der Drache nicht mehr erreichen konnte. Dann verwandelte er lässig einen großen Stein in einen ebenso großen Hund, einen Labrador. Und nicht nur, dass er eben eine der schwierigsten Verwandlungen erledigt hatte, die man in Hogwarts lernen konnte, nein, er hatte auch noch die absolute Kontrolle über das magisch erschaffene Tier. Mit der Spitze seines Zauberstabes dirigierte er den Hund, ließ ihn bellend auf den Drachen zustürmen, ließ ihn zurückweichen und so weiter. Dabei verlagerte er die Aufmerksamkeit des Drachens immer weiter zur Seite. Oh Mann, ist ja langweilig, wenn's klappt, meckerte Merton, sah aber überhaupt nicht so aus, als würde er sich langweilen. Seine Hände hatten sich völlig verkrampft um die Sitzbank gekrallt und sein Kopf war weit nach vorn gestreckt. Er sollte sich beeilen, murmelte Tarsuin neben ihr. Er war deutlich leiser und bei weitem nicht so angespannt wie Merton. Seine Augen schienen etwas zu sehen. Warum? Fragte Toliasa neugierig. Weil entweder Schild oder Labrador bald nicht mehr sind. Die Zauber lassen langsam nach und... Ein lautes Aufstöhnen unterbrach ihn. Cedric machte seinen Zug. Er ließ den Labrador vorstürmen und wollte selbst den Moment nutzen. Die Idee war gut, die Ausführung auch, aber der Drache spielte nur zur Hälfte mit. Statt sich nur auf den Hund zu konzentrieren, hatte das riesige Wesen den Zauberer nicht vergessen und versuchte in einem verzweifelten Versuch beide Angreifer zu bekämpfen. Der Schwanz schlug nach dem ehemaligen und jetzt bellenden Felsen, während der Kopf einen wütenden Feuersturm auf Cedric spie. Schreie hallten durch die Arena und einer davon mochte sogar zu Cedric gehören. Für einen Moment schien Cedrics linke Seite in Flammen zu stehen, doch dann rollte er nach vorn, stand auf und sprintete zu dem goldenen Ei. Diesmal war da kein Drachenschwanz, der eine letzte Verteidigung darstellte, und so erreichte Cedric sein Ziel, griff das Ei und rannte davon, während der Labrador sich in den Schwanz des Drachen verbiss. Ein kurzer Schwung und der Hund flog in hohem Bogen davon, schlug gegen die Tribünenwand und wurde wieder zu Stein. Der kurze Moment, den der Drache dazu brauchte, gab Cedric den Vorsprung, den er brauchte, um zu entkommen. Der hinter ihm herstürmende Drache verfehlte ihn knapp und als er einen erneuten Feuerrodem ausstoßen wollte, war die Kette zu Ende und riss den Drachen aufgrund seiner Bewegung zu Boden. Sofort stürmten die Drachenbändiger nach vorn und gaben sich Mühe, ihren tobenden Schützling zu beruhigen. Jubel und Cedric's Sprechchöre brandeten auf und obwohl der Junge anscheinend Schmerzen hatte, winkte er in die Menge. Oh, er ist so tapfer, schwärmte ein älteres Mädchen laut. Na dann hoff mal, dass Madame Pomfreys Behandlung keine Narben hinterlässt, rief Merton ihr zu. Er war der Einzige in Toyasas Nähe, der einen Gryffindor-Schal mit der Aufschrift Harirulitz trug. Jeden Hinweis auf die miese Rechtschreibung hatte Merton nur so beantwortet, dass man das heute so schreibe. Was für ein Unsinn, aber er war nicht davon abzubringen gewesen. So zeigte er also aller Welt, dass ein Ravenclaw nicht vernünftig schreiben konnte. Toliasa fand das okay. Und jetzt die Punkte für Cedric Diggory, rief die überlaute Stimme von Mr. Backman, der auch Cedrics Aufgabe kommentiert hatte, jedoch hatte Toliasas Hirn seine Stimme irgendwie ausgeblendet. Die fünf Richter ließen still, und ohne lauten Kommentar, nacheinander silberne Ziffern in der Luft über sich entstehen. 6, 7, 5, 8 und noch einmal 7. Nicht übel, auch wenn Toliasa die schwache 5 von Backman nicht wirklich nachvollziehen konnte. Die 6 von Karkaroff war aber für sie keine Überraschung. Der Direktor von Durmstrang erinnerte sie ein wenig an Professor Snape und dessen Punktevergabe war, objektiv betrachtet, oftmals mindestens fragwürdig. Dementsprechend gab es nicht nur vereinzelte Pfiffe von den Hogwarts-Schülern für diese geringe Wertung. Und? Fragte Tarsuin. 33 Punkte von 50, erklärte Toliasa. Interessant, murmelte er ironisch. Dich scheint das Ganze nicht sonderlich zu interessieren, fragte Winona den Jungen. Naja, die Soundeffekte sind ein wenig mau, gestand er ironisch und dann verzogen sich seine Lippen ein wenig. Und ich mag es nicht, wenn die Zuschauer Angst haben. Aber die Aufregung, meinte Winona. Doch Tarsuin schüttelte den Kopf. Es ist anders. Ihr habt euch richtig Sorgen gemacht, nicht wahr?
Ja, schon.
Aber Professor Dumbledore hat sicher vorgesorgt und die Champions sind ja auch keine Kinder mehr. Bis auf Potter. Und wenn es Christen gegen Löwen heißen würde, wärst du auch dabei, wenn dafür gesorgt ist, dass die Löwen sich nicht den Magen verderben? Das ist nicht das Gleiche. Vielleicht, zuckte Tarsuin mit den Schultern. Aber das hier ist mehr als ein Spiel. Ich mag diese Empfindungen nicht so. Ach, nimm das nicht so ernst, mischte sich Merton ein. Ein bisschen gruseln darf man sich doch auch mal. Mag sein. Ist jedoch nicht mein Ding. Tarsuin drehte sich weg und verließ die Tribüne. Was hab ich denn Schlimmes gesagt? Erkundigte sich Merton leise. Keine Ahnung, sagte Winona. Er erfährt halt die Welt ein wenig anders als wir. Ich glaub nicht, dass er böse auf dich war. Das hab ich auch nicht angenommen. Nur da Tarsuin normalerweise nicht so weich ist, verblüfft es mich. Mag sein, fand Winona. Aber wir haben schon die Auswahl verpasst und uns wollte er den Spaß sicher nicht versauen. Damit hatte das Mädchen recht, doch Toliasa konnte trotzdem die zwei folgenden Drachen-Champion-Begegnungen nicht mehr richtig genießen. Sie fühlte sich einfach mies dabei zuzusehen, wie Fleur Delacour und Victor Krum ihr Leben zur Unterhaltung riskierten. Wobei es bei den beiden deutlich weniger knapp zuging als bei Cedric. Fleur, die gleich nach Cedric antrat, versuchte einige Tricks aus der Entfernung. Zunächst wollte sie das Feuer in dem walisischen Grünling löschen, indem sie ihm einen Wasserstrahl ins Maul schoss, was nicht half. Dann versuchte sie es nacheinander mit Spiegelbildern von sich selbst, der Drache ließ sich nicht täuschen. Mit einem ablenkenden Illusionsfeuerwerk, der Drache machte begeistert mit, wobei er auf Fleur zielte. Und mit einer Nebelwand, die der Drache aber locker beiseite blies. An diesem Punkt wirkte Fleur ein wenig verzweifelt und setzte dann doch eine Geheimwaffe ein, die sie anscheinend nicht hatte zeigen wollen. Sie wirkte einen Zauber, der geradezu tänzerischen Ganzkörpereinsatz zu brauchen schien und nicht nur den walisischen Grünling in Trance versetzte, sondern auch viele Jungen mit offenen Mündern dastehen ließ. Das war jedoch nur ein Nebeneffekt. Das Ziel der Bezauberung, der Drache, dessen Haut Schockzaubern und Flüchen einen solchen Widerstand entgegensetzte, schien völlig wehrlos gegen Fleur Magie. Es dauerte keine Minute und schon rollte er sich um das Gelege zusammen und schlief ein. Das war ein ziemlich beeindruckender Erfolg für die junge Frau aus Bobaton, nur leider war das goldene Ei hinter dem Drachen verborgen, so dass sie über die schlafende Gestalt klettern musste. Und das genau vor der Schnauze des gefährlichen Wesens, weil sie niemals über den Rücken gekommen wäre. Also musste sie dort hinüber, wo Kopf und Schwanz den Ring schlossen, dabei trat sie wohl auf eine empfindliche Stelle. Der Drache zuckte kurz zusammen, schnaufte, aus einem Nasenloch trat eine kleine Stichflamme und der sportliche Rock von Fleur fing Feuer. Sie tat einen letzten Sprung neben das Gelege und löschte, mit einem Wasserschwall aus ihrem Zauberstab, den Brand. Noch mehr Feuer, noch mehr Wasser. Man reiche mir ein Fernglas, forderte Merton lachend in diesem Moment laut und vor allem Jungs lachten darauf hin. Toliasa konnte bei einigen offensichtlichen Paaren deutlich böse Blicke sehen, wenn der begleitende Herr sein Missfallen nicht schnell und deutlich genug zeigte. Zum Glück ging Mertons Wunsch jedoch nicht in Erfüllung und für Fleur war es kein Problem, ihr goldenes Ei zu bekommen. Wie sie es umringt von einem Drachen dann nach oben hielt, das war schon ein beeindruckendes Bild. Sie schien sich ihres Trankezaubers sehr sicher zu sein, denn sie hatte anscheinend keine Eile aus der Reichweite des gefährlichen Wesens zu kommen. Dass sie mehr Punkte bekam als Cedric, hielt Toliasa für angebracht, denn sie hatte das Problem deutlich eleganter und unverletzt gelöst. Nach ihr folgte Victor Krum und Eleganz konnte man ihm nicht vorwerfen. Ohne großes Vorspiel beschoss er den chinesischen Feuerball so lange mit irgendeinem Fluch, bis er das arme Tier mitten ins Auge traf und dieses vor Schmerz und mit tränenden Augen blind herumlief. Es zerquetschte dabei die meisten Eier des Geleges und auch das Goldene hätte eigentlich dran glauben müssen, doch dieses schien deutlich stabiler zu sein. Und auch wenn Krum sein Drachenei wenig triumphierend in die Höhe hob, wünschte Toliasa ihm die Pest an den Hals. Sie konnte einfach die kleinen, unfertigen Drachenleiber nicht ignorieren, die jetzt sinnlos getötet herumlagen. Daraus hätten so schöne Wesen werden können. Genau wie sie schien jedoch nur noch Hagrid zu denken, alle anderen bewunderten Krums schnelles und entschiedenes Vorgehen, das genau eine der wenigen Schwachstellen ausgenutzt hatte, was sich auch in der Top-Wertung des bisherigen Tages niederschlug. Dabei gab es jedoch sehr angeregte Diskussionen über Karkarow, der trotz des halb zertrampelten Geleges die vollen 10 Punkte für seinen Champion vergab, während alle anderen Richter 7 oder 8 Punkte vergeben hatten. Hat der während der Vorstellung gebannt? Beschwerte sich Alec lauthals. Genau. Pflichtete ihn empört bei. Also morgen werden Sie das im Tagespropheten einen offensichtlichen Betrug nennen. Genau wie ich. Madame Maxim hat Fleur vorhin auch nur genauso viele Punkte wie Professor Dumbledore und Mr. Crouch vergeben, schimpfte auch Winona. Wie konnten wir auch Fairness von dem Schulleiter einer Schule verlangen, die ideologisch Slytherin nahesteht, fauchte Alec, der trotz Toliasa und ein paar anderen Slytherins noch immer nicht seinen Hass auf ihr Haus abgelegt zu haben schien. Ich bin erstaunt, dass du das Wort ideologisch sogar im richtigen Zusammenhang genutzt hast, lachte Winona. Ich hab dazu gelernt, entgegnete der Junge und sein Blick zuckte kurz zu Cassandra. Und in Zukunft. Vergesst den Quatsch mit den Fremdwörtern, unterbrach Merton. Potter ist dran. Harry, Harry. Seine Rufe standen in starkem Kontrast zu den Buhrufen der Slytherins und Hufflepuffs. Die Gryffindors jedoch tobten vor Begeisterung, waren aber auch am weitesten von Toliasa entfernt. So klang Merton ein wenig verloren, was den Jungen jedoch nicht zu stören schien. Egal was der Rest dachte, er stand zu seiner Meinung und gab sie offen kund. Dass er damit einer Minderheit angehörte, machte keinen Unterschied. Toliasa wünschte sich plötzlich, er wäre damals auch nach Slytherin gekommen. Dann wäre vieles einfacher gewesen. Doch der Gedanke ging schnell verloren. Die Helfer hatten einen riesigen Drachen für Potter gebracht und als Toliasa einen ungarischen Hornschwanz erkannte, lief es ihr eiskalt den Rücken herunter. Es hieß nicht umsonst, gerade diese Unterart wäre eine der bösartig stehenden und kräftigsten Drachen. Er war größer als die drei anderen, die Toliasa heute schon gesehen hatte. Ich hoffe, er gibt auf, bevor er sich was tut, murmelte sie. Bloß nicht. Hatte Merton sie gehört. Ich hab 8-1-2 Wetten mit Slytherins laufen. Hast du denn so viel Geld? Erkundigte sich Toliasa besorgt. Nö, aber ich bin zuversichtlich, lachte Merton unbekümmert. Oder, wie es Alec inzwischen dezent formulieren würde, ich habe eine optimistische Tendenz in mir entdeckt. Leider bekam Alec den Kommentar nicht mit, denn alles starrte gebannt auf den Drachen und die kleine Gestalt vor ihm. Harry Potter zauberte gerade, ohne dass zunächst etwas Sichtbares geschah, was auf der Slytherin-Seite zu einigen hämischen Rufen führte. Doch schon bald erstarben diese. Der inzwischen berühmte Feuerblitz sauste vom Schloss her heran, direkt zu seinem Besitzer. Der schwang sich sofort auf seinen Besen und Sekunden später verlor Toliasa das erste Mal an diesem Abend den innerlichen Fokus auf den Drachen. Sie staunte nur über die Flugkunst des Jungen. Diese Manöver, diese Beherrschung des Besens war genial. Und das lag nicht an dem Feuerblitz. Eine 180-Grad-Wende aus vollem Speed konnte jeder erzwingen, aber dabei nicht von den Fliehkräften abgeworfen zu werden. Dazu brauchte es einen ausgeprägten Gleichgewichtssinn und viel Geschick. Es war einfach, naja, wow. Und trotz dieser Flugkünste erwischte es Harry Potter fast doch noch und den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage machten nur einige Zentimeter aus. Als der Schwanz des Drachens den Jungen mit einem Hornfortsatz streifte, hätte das auch gut das Ende sein können. Da konnte doch kein Zauber schnell genug sein. Allein die Vorstellung, wie der Schwanz gegen den Kopf des Jungen schlug, noch verstärkt durch die Geschwindigkeit des Besens, war Übelkeit erregend. Niemand konnte so schnell sein, das zu verhindern, und erst recht konnte das niemand heilen.